So, ich eröffne die öffentliche Anhörung unseres Ausschusses für Inneres und Heimat am heutigen Montag, dem 11. November. Wir haben uns 2 Stunden vorgenommen, eine Anhörung durchzuführen zu einem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Bundesmeldegesetzes. Das ist viel spannender, als es vielleicht zunächst mal den Eindruck erwecken könnte vom Titel her. Denn auch bei solchen Fragen sind eine ganze Menge unterschiedlicher Perspektiven zu berücksichtigen. Und das versuchen wir im Ansatz auch darzustellen, indem wir solche Anhörungen durchführen. Das würde nicht gehen, ohne dass uns der Sachverstand dann auch zur Verfügung gestellt wird, den wir seitens der Fraktionen erbeten haben. Deswegen danke ich sehr herzlich für alle schriftlichen Stellungnahmen, die uns auch eingegangen sind, und begrüße die anwesenden Sachverständigen hier in alphabetischer Reihenfolge sehr herzlich im Europasaal hier im Paul-Löbe-Haus. Das ist Frau Ballon, Herr Dittmann, Frau Hecht, Herr Kober, Herr Schleubner, Frau Schlick und Herr Teggerts und schließlich digital zugeschaltet Herr Roskopf. Wir haben außerdem Herrn Hartl da als leitenden Beamten bei der Bundesdatenschutzbeauftragten und Herrn Japs von den kommunalen Spitzenverbänden. Das Ministerium ist zu meiner Linken vertreten. Herrn Dr. Momm, herzlich willkommen. Wir sind live im Parlamentsfernsehen und anschließend auch über die Mediathek abrufbar mit dieser öffentlichen Sitzung. Es wird ein Protokoll erstellt, das den Sachverständigen zumindest für ihren Teil auch noch mal im Vorfeld zur Verfügung gestellt wird, um zu prüfen, dass das auch alles korrekt aufgenommen worden ist. Das ist eine hier geübte Praxis, bevor wir dann zu einer Gesamtdrucksache kommen, in die auch die schriftlichen Stellungnahmen eingearbeitet werden. Also Wortprotokoll ist damit auf jeden Fall schon mal angekündigt. Und jetzt kommen wir zu den Regularien, wie wir diese Anhörung durchführen wollen. Zunächst haben alle Sachverständigen die Gelegenheit zu einer kurzen Stellungnahme von 3 Minuten. Da achte ich streng auf die Zeit, bitte ich darum, dem dann auch Folge zu leisten. Wir sind doch eine ganze Zahl von Sachverständigen. Und wichtig ist, dass die Kolleginnen und Kollegen mit ihren Fragen zu ihrem Recht kommen. Das heißt, dann ist ja auch noch mal Gelegenheit, in der anschließenden Fraktionsrunde Dinge noch mal anzusprechen, die möglicherweise zu Beginn nicht angesprochen werden können. Wie diese Fraktionsrunde dann abläuft, mache ich dann unmittelbar noch mal als Hinweis direkt, bevor es losgeht. Und damit können wir, wenn ich jetzt keine Wortmeldungen sehe, das ist so der Fall, direkt einsteigen. Und Frau Ballon ist die Erste, die heute zu uns spricht. 3 Minuten, die Uhr können Sie oben auf dem Bildschirm sehen. Vielen Dank schon mal für Ihren Beitrag.
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank für die Einladung zu der heutigen Anhörung. Als Vertreterin der gemeinnützigen Organisation HateAid möchte ich auf die ernste Gefährdung hinweisen, welche die Verbreitung der Privatanschrift für Betroffene digitaler Gewalt und Menschen darstellt, die sich gesellschaftlich engagieren. Sie ist für die meisten das schlimmstmögliche Szenario und der Punkt, an dem endgültig niemand mehr für die Sicherheit von Ihnen und Ihren Familien garantieren kann. Deshalb sind der Schutz privater Informationen und die Beantragung von Melderegistersperren seit Jahren zentraler Bestandteil der Sicherheitsberatung in der betroffenen Beratung bei HateAid. HateAid unterstützt die Betroffenen mit Begleitschreiben, die die Gefährdung für jede Person im Einzelfall darlegen, um die Notwendigkeit einer Sperre zu begründen. Leider beobachten wir, dass sich die behördliche Praxis bei der Einrichtung von Auskunftssperren sehr uneinheitlich gestaltet. Vielerorts wird leider die Notwendigkeit einer Sperre gar nicht gesehen oder erst nach zähem Ringen, während es anderswo bei ähnlichen Konstellationen problemlos möglich ist. Der aktuell diskutierte Gesetzentwurf ist ein Schritt in die richtige Richtung, indem er höhere Anforderungen an die Identifizierung der Antragstellenden stellt und vorläufige Sperren ermöglicht. Dennoch bleibt der Schutz unzureichend. Vielmehr sollten die Hürden für eine Melderegisterauskunft noch höher angesetzt werden, um auch diejenigen vor Missbrauch zu schützen, die bisher keine Sperre eingerichtet haben oder mit dem Versuch an ihrer Meldebehörde gescheitert sind. Auskünfte sollen daher nur bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses erfolgen und Betroffene über jede Abfrage informiert werden, um Transparenz zu schaffen und gegebenenfalls auch Schutzmaßnahmen ergreifen zu können. Die geplante Verlängerung der Eintragungsdauer auf 4 Jahre hinterlässt ebenfalls Lücken, da dies nicht allen betroffenen Gruppen auch tatsächlich gerecht wird. Dies gilt angesichts dessen, dass eine Legislatur in den meisten deutschen Landtagen schon allein 5 Jahre dauert, nicht einmal für die Politik. Statt einer festen Frist plädieren wir für regelmäßige Überprüfungen von Amtswegen, um den Schutz ununterbrochen zu gewährleisten und an die Lebensrealität der Betroffenen anzufassen. Zudem erfasst die neue Regelung nur mandatsbezogene, ehrenamtliche und berufliche Tätigkeiten und vernachlässigt Menschen, die zum Beispiel erstmals für ein Amt kandidieren oder sich ohne formal nachweisbares Ehrenamt zum Beispiel im Wahlkampf engagieren. Schließlich sollte eine bestehende Auskunftssperre auch zuverlässig schützen. Aktuell werden Betroffene trotz aus guten Gründen eingerichteter Auskunftssperre, nämlich bei jeder Anfrage erneut per Briefpost wohlgemerkt, befragt, wenn eine Anfrage eingegangen ist und um Stellungnahme zu gebeten. Das setzt sie unter erheblichen Druck, erneut in ihre Darlegungslast gezwängt zu werden, um ihre Gefährdung darzulegen und so die Herausgabe ihrer Anschrift zu verhindern. Das halten wir nicht für sachgerecht. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank. Herr Dittmann, Sie sind der Nächste.
Ja, vielen Dank. Es ist eine interessante Sachverständigenanhörung, die wir heute hier haben. Normalerweise wissen wir, dass ein Gesetz auf dem Weg ist, wenn wir hier zusammensitzen. Das ist, glaube ich, heute nicht mit Sicherheit der Fall. Gleichzeitig ist das, glaube ich, ein wichtiges Gesetz, das wir uns mal anschauen sollten und wo ich vielleicht auch allen Fraktionen in die Augen schauen möchte, allen demokratischen Fraktionen, und sie darum bitten möchte, vielleicht sich doch hierbei noch mal zusammenzusetzen. Gerade in Anbetracht der anstehenden Bundestagswahl könnte es sehr, sehr wichtig sein, hier bestimmte Regelungen noch vor der Wahl durchzuführen. Deswegen würde ich wirklich an Sie alle appellieren, sich da noch mal zusammenzusetzen. So, jetzt zu meiner eigentlichen Stellungnahme. Wir sehen das Ganze auch, wie Frau Ballon, als Schritt in die richtige Richtung. Es gibt viele Sachen, die dabei gut gelaufen sind. Wir glauben auch, dass eine Verlängerung der Sperrfrist von 2 auf 4 Jahre ein guter Schritt in die richtige Richtung ist, den man vielleicht konsequenter noch weitergehen könnte, gerade bei bestimmten MandatsträgerInnen. Ich glaube, das ist für alle auch so ein bisschen eingängig. Wir glauben auch, dass die vorläufigen Sperrungen sinnvoll sind und auch die Regelungen zu Auskunftssperren für MandatsträgerInnen. Gleichzeitig möchten wir auf den Änderungsbedarf bei der einfachen Melderegisterauskunft hinweisen. Wir fordern, dass ein berechtigtes Interesse für jede Anfrage erforderlich sein sollte, so wie es aktuell bereits für die erweiterte Melderegisterauskunft vorgesehen ist. Wobei berechtigtes Interesse natürlich ein anderes berechtigtes Interesse ist, je nachdem, wie viele Daten ich danach brauche. Wir glauben, das ist notwendig, um bestimmte Abwägungen durchzuführen, die derzeit überhaupt nicht durchgeführt werden und vielleicht auch das Ziel des Gesetzes besser nachvollziehen, wo es darum geht, tatsächlich einen Schutz für diese Personen, die eine Melderegistersperre oder deren Daten rausgegeben werden sollen, zu gewährleisten. Auch der vorgeschlagene Katalog nach dem neuen Absatz 3a läuft dem Ziel des Gesetzesentwurfs entgegen. So soll laut Gesetzesbegründung die Änderung die Anschrift von allen Privatpersonen besser schützen. Wer sich den Katalog angeschaut hat, weiß, dass das wahrscheinlich nicht ausreicht. Also nur weil ich die einfach recherchierbare Daten wie Künstlernamen, Geburtsdatum oder Geburtsort kenne oder Geschlecht oder Familienstand, die ich im Zweifel sogar erraten kann, heißt das nicht, dass ich tatsächlich einen besseren Schutz gewährleiste. In der Praxis sehen wir hier eigentlich keine Verbesserung. Also zwischen dem Ziel des Gesetzesentwurfs und dem, was eigentlich durchgeführt wird, ist ein ziemlich großes Delta, was im Idealfall noch geschlossen werden sollte. Ein weiterer Punkt ist der 51 Auskunftssperren. Das ist jetzt auch nicht weiter überraschend. Hier sehen wir, dass natürlich Mandatsträger geschützt werden sollen. Der Mandatsbezug ist, glaube ich, ein sinnvoller erster Schritt. Aber auch hier sehen wir das Problem, dass bestimmte KandidatInnen nicht geschützt werden. Vielleicht kommen wir in der Fragerunde noch mal dazu, was man machen könnte. Auch andere Gruppen halten wir für besonders schützenswert, wo wir eine Regelvermutung aufstellen würden. Dazu gehören, das ist unsere erste Liste, JournalistInnen, Mitarbeitende in Beratungsstellen für Gewaltbetroffene oder mit Gewaltpräventionsprogrammen und Ärztinnen und Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Das ist ein Katalog, der im Zweifel auch erweitert werden könnte. Aber das sind sinnvolle Regelvermutungen. Ich glaube, war 10 Sekunden.
Dankeschön. Passt auch. Herr Hartl, Sie setzen bitte fort.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, für die Möglichkeit, zum vorliegenden Entwurf eines dritten Gesetzesveränderungen des Bundesmeldegesetzes Stellung zu nehmen können, bedanke ich mich. Der Entwurf verfolgt Zielsetzungen, welche unmittelbar dem Datenschutz dienen, insbesondere die Verstärkung des Schutzes vor missbräuchlichen Melderegisterabfragen und des Schutzes gefährdeter Personen. Diese Zielsetzungen begrüßen wir ausdrücklich. Der Gesetzentwurf liefert hierfür verschiedene positive Ansätze. Bedarf für Verbesserungen bestehen allerdings im Detail für einige Ausgestaltungen. Zunächst der Gestaltung der einfachen Melderegisterauskunft nach Artikel 1 Nummer 9, also Paragraph 44. Es kommen mehrere Verfahrensgestaltungen in Betracht, um Missbrauch von Melderegisterauskünften zu unterbinden. Dem Gesetzgeber kommt ein Einschätzungsspielraum bei der Gestaltung zu, bei der schwierige Interessenabwägungen vorzunehmen sind, deren Ergebnis nicht rechtlich zwingend vorgezeichnet ist. Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf soll die Erteilung einer einfachen Melderegisterauskunft künftig gemäß 44 Absatz 3 nur zulässig sein, wenn der Antragsteller neben Name und Vorname zudem noch eine Anschrift oder zwei zusätzliche Merkmale aus einem Katalog im neuen Absatz 3a angeben kann. Das ist auch ein Schritt in die richtige Richtung. Aber aus Sicht der Datenschutzaufsicht schlage ich eine Lösung vor, die vor Missbrauch noch effektiver schützt. Das wurde auch schon zum Teil genannt. Aus unserer Sicht sollten betroffene Personen ein Widerspruchsrecht eingeräumt bekommen, sofern der Antragsteller kein rechtliches Interesse oder berechtigtes Interesse geltend machen kann. Das entspricht auch der Position der Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder seit mehreren Jahren. Und ich verweise auf die Ausführungen in unserer schriftlichen Stellungnahme. Neben dieser Grundsatzfrage und in dem Kontext noch ein folgender Punkt. Der Bundesrat fordert, Seite 30 der Drucksache des Bundestages, das Geschlecht aus dem Merkmalskatalog zu streichen, da es vielfach ohne vorherigen Kontakt zu ermitteln sei. Dieser Forderung schließen wir uns an. Über die Begründung des Bundesrates hinaus folgende Überlegung. Durch geschickte Antragstellung könnten mehr Daten ausgeforscht werden, als das Gesetz im bestehenden 44 Absatz 1 eigentlich vorsieht. Wird etwa ein Familienstand, zum Beispiel verheiratet, als zusätzliches Suchkriterium angegeben, könnte im Fall einer eindeutigen Identifikation der gesuchten Person auch auf dieses durch eine einfache Melderegisterauskunft eigentlich nicht zu beauskunftende Datum rückgeschlossen werden. Das ist auch, glaube ich, von Ihnen bereits angesprochen worden. Dann noch vielleicht abschließend zum Identitätsnachweis des Antragstellers. Der Entwurf sieht mit der neuen Regelung in Absatz 3 Nummer 4 des § 44 vor, dass der Antragsteller für eine einfache Melderegisterauskunft seine Identität nachweist. Die Speicherung dieser Daten soll auch dazu dienen, der betroffenen Person auf Antrag offenzulegen, gegenüber wem ihre personenbezogenen Daten aus dem Melderegister offengelegt wurden. Diese Transparenz über die Identität der Empfänger sehe ich nach der aktuellen Rechtsprechung des EuGH als geboten an. Ich verweise auch da auf unsere Stellungnahme. Fraglich ist allerdings mein letzter Satz, ob die Speicherfrist bis zum Ende des Folgejahres der Auskunftserteilung angemessen ist. Perspektivisch könnte auch Transparenz über ein Datenschutzcockpit geprüft werden. Vielen Dank.
Dankeschön. Und Frau Hecht.
Entschuldigung. Jetzt sind wir an. Okay, ich habe gerade die ganze Begrüßungsliste gesagt. Die sage ich jetzt nicht mehr offen, sonst geht die 3 Minuten nicht. Meine Perspektive auf das Thema Melderecht speist sich aus der Arbeit von Frauenhauskoordinierung. Der Verband setzt sich für die Verbesserung der Hilfen für gewaltbetroffene Frauen und deren Kinder ein. Frauenhauskoordinierung begrüßt grundsätzlich die erneute Befassung mit dem Melderecht. Der beabsichtigte Schutz von gefährdeten Personen ist ein wichtiger Schritt. Wir beobachten zunehmend Frauenfeindlichkeit und Antifeminismus. Beide Erscheinungen gehen oft Hand in Hand mit rechtsextremistischen Verhaltensweisen und Angriffen. Die Intention des Gesetzes muss also auch auf den Schutz betroffener geschlechtsspezifischer Gewalt gerichtet sein, ebenso wie für deren UnterstützerInnen in der Gewaltschutzarbeit. Stellen Sie sich bitte vor, dass es einer Frau gelungen ist, sich in eine Unterkunft mit geschützter Adresse zu flüchten. Sie erhält womöglich eine Auskunftssperre, aber die Meldeanschrift ist eine sogenannte Kläradresse. Dies kann zur Folge haben, dass ihr Schutz dennoch aufgedeckt wird. Die Adressübermittlung erfolgt an Behörden und sonstige öffentliche Stellen, da hier die Auskunftssperre nicht greift. Die Anonymität des Frauenhauses ist nicht gewährleistet. Die Adresse wird gestreut. Die Frau muss erneut gegebenenfalls erneut fliehen. Die beabsichtigten Verbesserungen begrüßen wir ausdrücklich. Der Schutz gewaltbetroffener Frauen, die Zuflucht in einem Frauenhaus suchen, muss melderechtlich aber besser unterfüttert werden. Es braucht eine gesetzlich verankerte Regelung, dass gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder melderechtlich auch ohne Umweg durch eine Auskunftssperre geschützt werden. Der automatische Sperrvermerk aus § 52 Bundesmeldegesetz ist an den Aufenthalt im Frauenhaus gekoppelt, nicht an die Person selbst. Die unterstützenden Personen wie FrauenhausmitarbeiterInnen und BeraterInnen brauchen ebenfalls diesen Schutz. Selbst bei einer erleichterten Einrichtung einer Auskunftssperre bleibt das Problem, dass die Meldung unter der sogenannten Klaradresse erfolgt, also der tatsächlichen Anschrift der Schutzunterkunft. Trotz der Auskunftssperre wird die Klaradresse des Frauenhauses im Melderegister erfasst und auf den Ausweisdokumenten sichtbar vermerkt. Die Klaradresse von Frauenhäusern darf nicht registriert und in Verkehr gebracht werden. Paragraph 27 Absatz 2 Satz 1 des geltenden Bundesmeldegesetzes reicht ebenfalls nicht, da in der Praxis die Sozialbehörden eine Ummeldung verlangen, um entsprechende Leistungen zu gewähren. Die seitens Deutschlands und der EU verabschiedete und in Deutschland geltende Istanbul-Konvention verlangt in Artikel 23 gesetzgeberische und sonstige Maßnahmen, um Opfern, insbesondere Frauen und ihren Kindern, eine sichere Unterkunft zur Verfügung zu stellen. Artikel 51 der Istanbul-Konvention sieht eine Gefährdungsanalyse und ein Gefahrenmanagement vor, dem sich auch das Meldewesen unterordnen muss. Frauenhauskoordinierung plädiert für eine einheitliche gesetzliche Regelung, die den besonderen Erfordernissen gewaltbetroffener Frauen und der Frauenhäuser gerecht wird.
Vielen Dank. Herr Japs, setzt bitte fort.
Sehr gerne, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordneten, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank, dass ich hier die Position der Kommunalen Spitzenverbände vorstellen darf. Wir begrüßen den Entwurf ausdrücklich und hoffen, dass er vielleicht doch noch eine Chance hat, gesetzt zu werden. Die Änderungen sorgen einerseits dafür, dass wir einen besseren Schutz für Personen bekommen, die diesen Schutz auch benötigen. Und andererseits sorgt er auch an einigen Stellen zumindest für Entlastungen bei den Meldebehörden. Auf einige Änderungen möchte ich in der gehörigen Kürze eingehen. Weitere Punkte und genauere Erklärungen finden Sie in unserer schriftlichen Stellungnahme oder in der ebenfalls sehr fundierten Stellungnahme von Frau Schlick aus Frankfurt. Der wohl meistdiskutierte Punkt ist die Einführung der Auskunftssperre für Mandatsträger. Diese Änderung begrüßen wir ausdrücklich, wie sie nicht wundern wird. Hass und Hetze gegen kommunale Mandatsträger haben in den letzten Jahren zugenommen. Wir sollten deswegen alles dafür tun, Personen, die sich in verschiedenen Ebenen der Politik für unsere Demokratie engagieren, zu schützen. Gerade auf kommunaler Ebene ist dies oft ein forderndes Ehrenamt. Dieses muss attraktiv und nicht mit der Sorge um die eigene Sicherheit oder die der Familie verbunden sein. Sonst ist unsere Demokratie in Gefahr. Allerdings möchte ich auch darauf hinweisen, dass die Ausweitung des Anwenderkreises der Auskunftssperre in den Meldeämtern eine deutliche Mehrbelastung bedeuten wird. Dass die von den Kommunen schon länger geforderte vorläufige Eintragung einer Auskunftssperre zu Prüfzwecken des Antrages im Entwurf enthalten ist, ist ebenfalls sehr zu begrüßen. Sie schafft Rechtssicherheit für die Kommunen, die, das muss man nämlich zugeben, zum Teil schon so gehandelt haben. Denn durch die sofortige Einrichtung von Auskunftssperren ist sichergestellt, dass potenziell gefährdete Personen unverzüglich geschützt werden, auch wenn zur abschließenden Beurteilung noch Begründung oder Unterlagen fehlen. Die Verlängerung der gesetzlichen Frist der Auskunftssperre von 2 auf 4 Jahren entzerrt die Bearbeitungsintervalle und entlastet Betroffene und Mitarbeitende in den Meldeämtern. Allerdings fehlt die von uns erbetene Möglichkeit, in begründeten Ausnahmefällen die Frist zu verkürzen. Die Praxis zeigt, dass viele Auskunftssperren keine Dauer von 2 oder gar 4 Jahren erfordern, da die Gefährdung bereits früher entfällt. Zum Bearbeitungsumfang weisen wir auf die Abweichung in der Verwaltungspraxis zum angenommenen Aufwand von 8 Minuten hin. Allein das Bearbeiten von Anträgen mit mehrseitigen Begründungen und Bezugsnamen auf verschiedene Internetadressen nimmt deutlich mehr Zeit ein als im Entwurf angenommen, da alle Angaben von Bearbeitenden geprüft und mühsam recherchiert werden müssen. Die Bescheiderstellung ist trotz der Verwendung von Standardschreiben immer einzelfallbezogen vorzunehmen, und zwar so, dass die Antragstellenden die rechtlichen und tatsächlichen Gründe der Ablehnung verstehen und die Entscheidung gleichzeitig vor Gericht standhalten kann. Zu begrüßen ist, dass die Bearbeitungsschritte bei einer generellen Auskunftssperre für Mandatsträgerinnen und Mandatsträger entfällt. In den letzten Jahren ist ein Anstieg von Melderegisterabfragen zu verzeichnen, sowohl bei den Melderegisteranfragen gemäß § 44 BMG als auch bei den automatisierten Melderegisteranfragen gemäß § 49.
Die Zunahme von neutralen Antworten und die damit verbundenen häufigen Nachfragen werden zu einem zusätzlichen Mehraufwand bei den Behörden führen. Vielen Dank.
Herr Kober, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Abgeordnete. Ich möchte zunächst einmal einen Blick auf das Anfeindungsgeschehen gegen kommunale Amts- und Mandatsträgerinnen richten und stütze mich dabei auf das kommunale Monitoring des Bundeskriminalamtes, das mit Unterstützung auch der kommunalen Spitzenverbände halbjährlich eine Befragung von 11.000 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, Landrätinnen und Landräten in Deutschland durchführt. Bezogen auf das Jahr 2023 gab bei dieser Befragung an, dass 38% von Anfeindungen betroffen gewesen sind, der Befragten. Und 8% fügten hinzu, dass auch ihre Familien zum Gegenstand von Bedrohungen, Anfeindungen oder Gewalt geworden sind. Wenn man die verschiedenen Anfeindungskategorien ansieht, dann zeigt sich, dass es sich in erster Linie um analoge Anfeindungen handelte mit 72%, das heißt um verbale oder schriftliche Bedrohung. 26% waren Hasspostings im Internet und etwa 2% Sachbeschädigung oder Körperverletzungen. Diese Zahlen, das zeigt diese regelmäßige Befragungsform, erweisen sich in den letzten Jahren als relativ stabil. Zwei Zahlen, die ich für besonders bemerkenswert halte, habe ich auch noch mitgebracht. Und zwar zum einen, dass den Betroffenen die Täterinnen und Täter des letzten Vorfalls in 78% der Fälle bekannt gewesen sind, also persönlich bekannt gewesen sind. Hinzu kommt, dass 93% der Fälle so gelagert waren, dass die Tatverdächtigen in der amtlich zu verantwortenden Kommune wohnhaft waren. Das heißt, Opfer und Täter in der gleichen Kommune lebten. Das führt bei etwa 10% der Betroffenen dazu, dass sie erwägen, ihr Mandat nicht zu verlängern oder aber nicht wieder zu kandidieren, was für das demokratische System der Bundesrepublik ganz verheerend wäre. Vor diesem Hintergrund halten auch wir die vorgesehenen geplanten Änderungen im Melderecht für sehr, sehr positiv, insofern als sie ein deutliches Zeichen setzen, dass dem Schutz der Privatsphäre kommunaler Amts- und Mandatsträger hier besondere Bedeutung beigemessen wird und sie zudem und es einen Beitrag geleistet wird, das Sicherheitsgefühl der Betroffenen zu steigern. Hinsichtlich der zu erwartenden Wirkungen möchten wir aber zu oder möchte ich zu bedenken geben, dass gerade in sehr kleinen Kommunen häufig die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister kommunal aktive einander bekannt sind, worauf eben auch diese Ergebnisse von des kommunalen Monitorings hinweisen und da zumindest vielleicht Zweifel erlaubt sind, ob tatsächlich die intendierte Wirkung in sehr kleinen Kommunen erreicht werden kann, was aber nichts an der grundsätzlich sehr positiven Einschätzung ändert. Dankeschön.
Herzlichen Dank. So, es geht digital weiter. Herr Roskopf, bitte.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, am heutigen 11.11., der hier in Köln Feiertagscharakter hat, erlaube ich mir aus Köln ein herzliches Alaaf an Sie alle. Ich gebe Ihnen mit meinen folgenden Worten eine Einordnung aus Sicht einer Institution, die im großen Stil die Meldedaten für ihre Arbeit nutzt. Der Beitragsservice ist eine Verwaltungsgemeinschaft aller Landesrundfunkanstalten, des ZDF und des Deutschlandradio. Wir verwalten die Beitragskonten aller Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen und erheben den Rundfunkbeitrag. Wir führen insgesamt rund 47 Millionen Beitragskonten. Und dabei haben wir rund 40 Millionen angemeldete Wohnungen im privaten Bereich. Der Bestand der Wohnungen ist nicht statisch, sondern unterliegt einer Fluktuation. Jährlich führen wir rund 2 Millionen Abmeldungen durch und auch rund 2 Millionen Anmeldungen. Gemessen an der Gesamtzahl der angemeldeten Wohnungen liegt die Fluktuationsquote somit bei rund 10%. Es besteht dabei die Verpflichtung aller Bürgerinnen und Bürger, anmeldepflichtige Wohnungen beim Beitragsservice anzumelden. Wesentliche Grundlage zur Sicherstellung der Aktualität unserer Daten und der vollständigen Erhebung aller anmeldepflichtigen Wohnungen ist der Austausch mit den Meldebehörden. Jährlich verarbeiten wir rund 15 Millionen Datensätze im Rahmen der anlassbezogenen Meldedatenübermittlung. Alle 4 Jahre erhalten wir im Rahmen eines bundesweiten Bestandsmeldedatenabgleichs rund 72 bis 73 Millionen Datensätze aller volljährigen Bürgerinnen und Bürger. Unsere jährlichen Anmeldungen basieren zu rund 70-80% auf der Grundlage dieser anlassbezogenen Meldedatenübermittlung, also nicht auf Grundlage von freiwilligen Meldungen. Auf der Grundlage des alle 4 Jahre stattfindenden Bestandsdatenabgleichs melden wir rund 500.000 zusätzliche anmeldepflichtige Wohnungen an. Wir haben in allen Fällen ein bis zu 3-stufiges Klärungsverfahren per Brief. Es wird somit deutlich, dass die Meldedatenübermittlung eine wichtige Grundlage für unsere Klärungsverfahren sind. Sie ist auch unsere einzige Grundlage, denn seit der Umstellung von der Gebühr zum Beitrag im Jahr 2013 und der Änderung des Anknüpfungspunktes vom Gerät zur Wohnung mieten wir keine privaten Adressen mehr an und auch der Beauftragtendienst vor Ort wurde abgeschafft. Die Ausweitung der Auskunftssperre verringert die Anzahl der übermittelten Daten und somit auch die Möglichkeiten in unseren Klärungsprozessen. Sofern die betroffenen Bürgerinnen und Bürger ihren Verpflichtungen zur Anmeldung nicht eigeninitiativ nachkommen, hat der Beitragsservice in diesen Fällen keine Grundlage, diese anmeldepflichtigen Wohnungen zu identifizieren. Zum Abschluss erlauben Sie mir eine Einordnung in unsere Dimensionen. 100.000 angemeldete oder eben auch nicht angemeldete beitragspflichtige Wohnungen haben einen Gegenwert von rund 22 Millionen Euro Erträgen aus dem Rundfunkbeitrag pro Jahr, beziehungsweise rund 88 Millionen Euro in einer Beitragsperiode. Im Übrigen verweise ich auf unsere Stellungnahme.
Vielen Dank, Herr Schleubner hier im Raum. Frau, Herr Schleubner setzt bitte fort. Ja, wir sitzen falsch, aber wir machen es einfach alphabetisch, deswegen bleiben wir dabei.
Passt mir nicht. Ich bin zuerst dran. Ja, okay, danke. Ja, sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank, dass Sie auch uns heute die Möglichkeit geben, hier zum Bundesmeldegesetz Stellung zu beziehen. Grundsätzlich, und das möchte ich ganz deutlich betonen, unterstützt der Bitkom natürlich die Zielstellung, eben den Schutz von Opfern von Stalking, häuslicher Gewalt und anderer gefährdeter Personen im Bundesmeldegesetz. Und wir stehen natürlich auch dahinter, diesen Schutz dieser Personen deutlich zu stärken. Nichtsdestotrotz, sonst wäre ich heute nicht hier, möchte ich 2 Punkte einmal hervorheben, die ich auch bereits schon in unserer schriftlichen Stellungnahme deutlich gemacht habe. Zum einen ist es der Begriff elektronisch. An mehreren Stellen im Entwurf wird dieser Begriff eingeführt, zum Beispiel in Artikel 23 Absatz 2 Satz 6, in der die Alternative der elektronischen Bestätigung angefügt wird, ohne jedoch diesen Begriff elektronisch näher zu definieren. Gerade weil es sich ja im Meldewesen um einen Vorgang handelt, in dem mit sensiblen persönlichen Daten gehandhabt wird und die Verifizierbarkeit der Echtheit der Daten essentiell ist, wäre es eben hier angebracht und eigentlich aus unserer Sicht unabdingbar, qualifizierte elektronische Vertrauensdienste nach EIDAS einzuführen und dementsprechend auch konsequent zu benennen. Nach EIDAS können Dokumente rechtssicher, nachvollziehbar und personengebunden unterschrieben und gesiegelt werden. Das ist bereits durch die EIDAS-Verordnung seit inzwischen über 10 Jahren europäisch einheitlich geregelt und in Deutschland leider noch nicht so stark verbreitet, wie wir uns das manchmal wünschen würden für die Digitalisierung. Zur Verbreitung eben dieser besonders stark regulierten und hochsicheren Zertifikate wie des eben erwähnten elektronischen Siegels ist es für die Digitalisierung in Deutschland dringend notwendig, konsequent in den Gesetzen auf die EIDAS-Verordnung hinzuweisen, weswegen wir uns dafür aussprechen, diese auch in diesem Gesetz zu referenzieren. Der 2. Punkt zielt auf die Streichung des Geschlechts als Identifizierungsmerkmal ab. Diese würde aus unserer Sicht zu massiven Einschränkungen in der Nutzbarkeit der einfachen Melderegisterauskunft führen. Die überwältigende Mehrheit der Anfragen werden von Unternehmen getätigt, die bestehende wirtschaftliche Beziehungen mit Einzelpersonen und somit auch ein begründetes Interesse an einer aktuellen Meldeadresse haben. Alternative Kriterien, wie im neuen Entwurf aufgeführt, wie der Künstler- oder Ordensname, Familienstand oder Geburtsort, werden in diesen wirtschaftlichen Beziehungen generell nicht erhoben und sind auch eigentlich völlig unerheblich, müssten nun aber erhoben werden, was sowohl den Datenschutz der Privatpersonen einschränkt, als auch die Datensparsamkeit eigentlich ad absurdum führen würde. In diesem Fall trifft die Streichung des Geschlechts also eher Unternehmen mit berechtigtem Interesse sowie das System der Melderegisterauskunft als Ganzes, als die Zielgruppe der Personen mit eben kriminellen Absichten. Genau, vielen Dank. Alles weitere gerne in den Fragen.
Ja, herzlichen Dank. Jetzt Frau Schlick, bitte sehr.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Nutzung der Meldedaten erfolgt nach einem Regelausnahmesystem. Im Regelfall steht das Melderegister für die Erledigung vielfältiger öffentlicher und privater, vor allen Dingen wirtschaftlicher Aufgaben zur Verfügung. In Ausnahmefällen bieten Auskunftssperren einen besonderen Schutz. Zugleich lähmen sie aber auch die Prozesse. Die bei der Melderegisterauskunft vorgesehenen gesteigerten Anforderungen an die Identifizierung sind sachgerecht, solange entgegen des Beschlusses des Bundesrates das Geburtsdatum als viertes Identifikationsdatum erhalten bleibt. Ich möchte an dieser Stelle aus meiner Praxis in Frankfurt berichten, dass in 90% der Auskunftsersuchen bereits heute neben dem Namen eine Anschrift oder das Geburtsdatum aus bestehenden Geschäftsbeziehungen benannt wird. Die meisten Auskünfte würden danach auch zukünftig möglich sein. Ausgesprochen kritisch betrachte ich hingegen erweiterte Personenkreise und längere Gültigkeitsdauern bei Auskunftssperren. Ich befürchte, dass weitere Personengruppen sich für die für die Mandatsträger geltenden Regelungen in entsprechender Anwendung zu eigen machen würden. Fällt das Melderegister als jederzeit verfügbare, verlässliche und stets aktuelle Datenquelle in immer mehr Fällen aus, begünstigt dies die Nutzung weniger geregelter und schwer zu kontrollierender privater Datensammlungen. Wir erleben in der Praxis nicht, dass Auskunftssperren mit offenkundig fragwürdigen Verwendungszweck gestellt werden. Und ich kenne aus meiner mehr als 20-jährigen Praxis in einer Meldebehörde auch keinen Fall, in dem eine Melderegisterauskunft tatsächlich zu einer Gefahr für die höchstrangigen Rechtsgüter führte. Umgekehrt kenne ich viele Anträge, bei denen die Auskunftssperre das falsche Mittel ist oder einfach nur zu gefühlter Sicherheit führt. Die vorgesehene Verlängerung der Gültigkeitsdauer, bei denen eine Auskunftssperre, die vorgesehene Verlängerung der Gültigkeitsdauer führt zu deutlich höheren Fallzahlen. Und das aus meiner Sicht ohne Grund. In Frankfurt erlöschen rund 60% der Sperren nach 2 Jahren, weil eine Gefahr gerade nicht mehr besteht. Nachdem ich eingangs davon sprach, dass Auskunftssperren zu einer Lähmung der Prozesse führt, möchte ich dies anschließend kurz illustrieren. Auskunftsersuchen sind regelmäßig sehr zeitkritisch. Was das bedeutet, wird beim Verweis auf Ersuchen von Sicherheitsbehörden und auch der deutschen Knochenmarkspendedatei, die regelmäßig bei uns anfragt, besonders deutlich. Relativ neu sind Auswirkungen auf die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen. Exemplarisch verweise ich auf die elektronische Wohnsitzanmeldung, die mit Auskunftssperre nicht genutzt werden kann.
Dankeschön. Und schließlich Herr Tegatz.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, verehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren Sachverständige. Ich sitze hier heute als stellvertretender Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft und genau so sieht auch meine Stellungnahme aus. Es geht hier hauptsächlich um die Auskunftssperre für Polizistinnen und Polizisten. Ich möchte Ihnen gerne an einem ganz simplen Beispiel mal erläutern, wie leicht es ist für Privatleute an die Adressen der Kolleginnen und Kollegen zu kommen und insofern natürlich auch an die Privatanschrift. Zunächst mal sei noch mal der Hinweis erlaubt, dass ausweislich der polizeilichen Kriminalstatistik aus dem Jahr 2023 107.000 Kolleginnen und Kollegen in der Polizei, also ich rede nur von den Vollzugsbeamten, Opfer von Gewalt wurden. Ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass da die Fälle Hass und Hetze im Netz insbesondere gegen Polizisten und Polizisten nicht mit erfasst sind. Auch Einschüchterungen und Einschüchterungsversuche gegen Polizistinnen und Polizisten im Dienst sind dort nicht mit erfasst. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie fahren als Polizeibeamter zum Dienst mit dem Privat-Pkw, parken diesen vor der Dienststelle und irgendjemand merkt sich das Kennzeichen. Das Straßenverkehrsgesetz und da ganz konkret der Paragraph 39 sieht vor, dass jedermann sozusagen eine vereinfachte Auskunft aus dem Melderegister bekommen kann, wenn er private Ansprüche gegen Dritte durchsetzen möchte. Ich muss also nur plausibel dem Kraftfahrbundesamt deutlich machen, dass auf meinem gemieteten Stellplatz in meiner Wohnanlage über einen gewissen Zeitraum ein Pkw stand mit dem und dem Kennzeichen, weil ich meine Ansprüche, nämlich die Beteiligung an der Miete, die ich ja bezahle für diesen Stellplatz, geltend machen muss, wird das Kraftfahrbundesamt mir den Namen, den Vornamen und die Adresse desjenigen mitteilen, auf den dieser Pkw zugelassen ist. Und so erklärt sich auch, dass insbesondere auch linksradikale Medien wie indiemedia.org beispielsweise eine ganze Liste von Namen und Adressen von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten offen im Netz veröffentlicht hat. Hier gehört ein Riegel vorgeschoben und hier muss der Dienst, der im Rahmen seiner Fürsorgepflicht dafür Sorge tragen, dass besonders Gefährdete, und dazu zählen zweifelsohne Polizistinnen und Polizisten, also Bedienstete in Sicherheits- oder Ordnungsbehörden, pauschal eine Auskunftssperre bekommen, wenn sie es denn wünschen, also nicht jetzt für jeden, aber das sollte ziemlich einfach vonstatten gehen und zwar für beide Seiten mit möglichst wenig Bürokratie. Wir haben Kommunen, da funktioniert das. Wir haben aber auch Kommunen, und da gehört leider die Stadt Frankfurt am Main auch dazu, wo es immer sehr, sehr, sehr schwierig ist, eine solche Auskunftssperre eben genau für diesen Personenkreis zu erwirken. Herzlichen Dank.
Ja, besten Dank Ihnen allen für die konzentrierte und disziplinierte Eröffnung unserer Sitzung, weil Herr Dittmann und auch, ich glaube, auch von zweiter Stelle jetzt mehr oder weniger die Frage aufgeworfen ist, wofür machen wir das Ganze noch? Will ich Ihnen sagen, also erstens, Sie werden jetzt unsere Kolleginnen und Kollegen erleben, die haben ihren eigenen Kopf, also was daraus wird, das weiß man zum Zeitpunkt einer Anhörung so ganz genau nie. Jetzt für den Moment ist, glaube ich, wichtig, wir haben eine Regierung, die geschrumpft ist, aber der Bundestag ist unter erschwerten Bedingungen weiter arbeitsfähig. Der Ausschuss für Inneres und Heimat hat die Durchführung dieser Anhörung beschlossen in einer ordentlichen Sitzung. Und genauso ordentlich wird jetzt auch heute diese Anhörung durchgeführt. Wenn Sie jetzt überhaupt nur gelobt hätten, wäre es vielleicht tatsächlich einfacher gewesen, daraus noch schnell einen geeinten Gesetzentwurf zu machen. Allerdings gab es ja auch verschiedene Hinweise von Ihnen, die alle auf Ihre Berechtigung und auch über die Umsetzbarkeit auch noch mal beraten werden müssen. Das macht es in diesem Fall natürlich nicht einfacher mit Blick auf die Zeit, die uns noch zur Verfügung steht. Aber die Beratungen, ob die verbleibende Zeit noch genutzt werden kann, um sinnvolle und konsensfähige Themen auch noch durch den Bundestag aktuell durchzubekommen, die laufen ja. Ansonsten ist, glaube ich, die Bedeutung dieses Themas jetzt schon zum jetzigen Zeitpunkt der Anhörung hinreichend deutlich geworden, dass sich auch ein künftiger Bundestag damit beschäftigen würde und dabei selbstverständlich auch auf die Dinge noch mal schauen würde, die Sie heute schriftlich und mündlich eingebracht haben. So, jetzt kommen wir zur Fraktionsrunde. Da gibt es tatsächlich nach der letzten Woche eine einzige Veränderung, nämlich Herr Dr. Wirth muss einen Moment länger warten, bis ich ihn aufrufe. Die Opposition ist stärker geworden und die FDP hat mehr Prozente gehabt bei der letzten Bundestagswahl. Das heißt, die rufe ich zuerst auf. Ansonsten bleibt es hier alles im bewährten Verfahren. Ich bitte diejenigen, die sich jetzt zu Wort melden für die Fraktionen, die Sachverständigen, an die Sie Ihre Fragen richten, direkt auch zu adressieren. Sie können entweder einem Sachverständigen oder einer Sachverständigen zwei Fragen stellen oder je eine Frage an zwei Sachverständige. Dafür haben Sie wie gewohnt 2 Minuten Zeit. Unmittelbar darauf antworten die angefragten Sachverständigen, die für jede Frage 2 Minuten haben. Damit starten wir mit Frau Wegge von der SPD.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Sachverständige. Vielen Dank erstmal für die Inputs. Ich glaube auch, dass das sehr deutlich gemacht hat, dass das Thema ist, dass es ein Thema ist, das uns alle etwas angeht. Den Schutz vor Gewalt können wir nicht ernst genug nehmen, gerade in einer Gesellschaft, die resilienter werden muss. Und deswegen sollte es zumindest an der SPD nicht scheitern, dass wir dieses Gesetz noch durch den Bundestag bekommen. Ich würde in der ersten Fragerunde gerne zunächst eine Frage an Frau Schlick und dann eine Frage an Herrn Roßkopf stellen. Frau Schlick, im Kontext des Gesetzentwurfs reden wir viel über Belastung und Entlastung der Meldebehörden. Sie haben das jetzt in Ihrem Statement auch selber angesprochen. Und um das einmal konkreter verstehen zu können, würde ich Sie bitten, darzulegen, welche Elemente des Gesetzentwurfs denn aus Ihrer Sicht die Behörden belasten, aber welche sie auch entlasten, und gerne auch noch mal auszuführen, welche zusätzlichen Maßnahmen könnten aus Ihrer Sicht denn die Entlastung der, zu mehr Entlastung der Meldebehörden führen. Und dann an Herrn Roskopf. Sie würde ich gerne zur Melderegisterauskunft befragen, denn ich persönlich habe den Eindruck, dass viele Bürgerinnen und Bürger häufig gar nicht wissen, wie einfach ihre Adresse abgefragt werden kann. Und deswegen würde mich schon interessieren, wie häufig Sie denn vielleicht auch Rücklauf haben, also von Bürgerinnen und Bürgern, die sich bei Ihnen melden und sagen, Moment mal, woher haben Sie denn unsere Adresse? Und um einfach nur um zu wissen, birgt das Verwunderung oder ist es nicht der Fall, einfach um so ein Gefühl zu bekommen?
Dankeschön. So, Frau Schlick und dann Herr Roskopf, jeweils 2 Minuten.
Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Aus meiner Sicht hat der Gesetzentwurf einen stark belastenden Charakter für die Meldebehörden. Nämlich aus mehreren Gründen. Also zum einen gibt es eine weitere Prüfpflicht im Rahmen der einfachen Melderegisterauskünfte. Nämlich es sind zusätzlich eben die Nachweise zu überprüfen, wer denn die Anfrage tatsächlich gestellt hat. Und weiterhin sind mit dem Gesetzentwurf deutliche Erweiterungen der Fallgruppen verbunden, bei denen eine Auskunftssperre einzutragen ist. Und dementsprechend werden die Fallzahlen deutlich zunehmen. Und deutliche Fallzahlen bedeuten für uns deutliche Folgearbeiten. Sie haben sich das so vorzustellen, dass bei jeder Anfrage, und sei es nun eine Anfrage auch von einer anderen Behörde, die Anfrage ausgesteuert wird. Der Mitarbeiter nimmt den Vorgang in die Hand, guckt rein und erteilt abschließend, nachdem er sich vergewissert hat, dass da keine Gefährdung mit der Beauskunftung verbunden ist, eben entsprechend die Auskunft. Und das ist jetzt schon eine sehr ausfüllende Tätigkeit. Und wenn die Fallzahlen zunehmen, dann wird das natürlich noch viel mehr Personal kosten. Und eben auch die Verlängerung der Gültigkeitsdauern, ich habe es dargestellt, wird eben zusätzlich die Fallzahlen eben entsprechend erhöhen, sodass ich insgesamt mit einem starken Zuwachs der Folgearbeiten, also von einem starken Zuwachs der Folgearbeiten ausgehe und dementsprechend also von einer großen Zusatzbelastung für die Kommunen. Einen entlastenden Charakter kann ich der Gesetzesänderung leider nicht entnehmen.
Herr Roskopf, bitte.
Ja, tatsächlich kommt es vor, dass Bürgerinnen und Bürger nach der Datenherkunft fragen. Allerdings muss ich Ihnen die Antwort auf die Größenordnung schuldig bleiben, weil wir darüber keine Statistiken führen, denn diese Information ist für uns, für unsere Zwecke nicht von Belang und wird auch nicht in unserem System an irgendeiner Stelle gespeichert, ob und in welcher Form dort entsprechende Nachfragen existieren. Ich kann allerdings noch ergänzen, dass wir sehr transparent damit umgehen, wo unsere Daten herkommen, denn wir berichten unter anderem auch jährlich in unseren Jahresberichten, die auf unserer Homepage auch veröffentlicht werden, www.rundfunkbeitrag.de, über genau diesen Prozess und auch über die entsprechenden Datengrundlagen und in welchen Dimensionen auch mit den Daten umgegangen wurde. Insofern ist die Transparenz darüber auf jeden Fall gegeben.
Dankeschön. So, wir kommen zum Kollegen Amthor, bitte.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren Sachverständige, vielen Dank für Ihre Stellungnahmen, die in jedem Fall irgendwann auf fruchtvollen Boden stoßen werden. Denn jedenfalls kann man eins sagen, bei öffentlichen Anhörungen kann man sich ja nie so sicher sein, auch in der laufenden Wahlperiode nicht, ob das dann irgendwann mal in einem Gesetz endet. Hier in dem Fall ist der Handlungsbedarf jedenfalls erkannt. Und ich will das auch noch mal sagen, vielleicht nur, wenn wir in der allgemeinen Debatte sind, es gibt ja nie eine bundestagslose Zeit. Das ist ja die gute Nachricht. Also egal, wann wir Neuwahlen haben, das kann ja hier jederzeit beschlossen werden. Und noch besser, es ist eine handlungsfähige Regierung. Und deswegen würden wir da gerne die Anhörung nutzen, um den Widerstreit noch mal ein bisschen aufzufächern zwischen zwei gegenläufigen Positionen. Wir haben ja das Problem einerseits, dass wir natürlich die etwa aus polizeilicher Sicht angesprochene Notwendigkeit haben, die Betroffenen, potenziell Gewaltbetroffenen zu schützen und andererseits für die Wirtschaft gegenläufig das Interesse haben, dass das Ganze handhabbar ist. Deswegen würde ich das in zwei Runden teilen. Ich beginne zunächst mit zwei Fragen an Herrn Teggert zu der Sicherheitsperspektive und würde in der zweiten Runde nochmal die Wirtschaft auffächern. Ich bin dankbar, Herr Teggert, dass Sie nochmal angesprochen haben, die Situation, insbesondere Straßenverkehrsgesetz und anderes. Wie einfach das ist für linksradikale Kräfte oder auch andere, die Namen auszuspähen von und die Adressen auszuspähen von Polizisten. Da ist die Frage, konkreter Vorschlag, wie könnte man das lösen? Was wäre Ihr Vorschlag, was man sozusagen ändert jetzt? Da haben Sie gesagt, es wäre gut, eine Regelung aufzunehmen, in das Bundesmeldegesetz sozusagen eine Ermächtigung zu schaffen, berufsgruppenspezifische Ausnahmefälle. Da haben Sie jetzt vorgeschlagen, es interessiert mich, weil die GdP hat es ein bisschen weitergehend vorgeschlagen. GdP hat gesagt, quasi unbegrenzt für einzelne Personen. Sie haben gesagt, Sie würden vorschlagen, auf die Dauer einer Tätigkeit. Also verstehe ich das richtig, wenn Sie es mal ein bisschen ausformulieren können, wie man das macht, dass man dann sagt, der Beamte Meier ist jetzt Bundespolizist und für die Dauer der Tätigkeit gibt es eine Auskunft auf seinen Antrag oder irgendwer ist Abgeordneter. Ich meine, wir kennen das ja auch immer.
Herr Kollege.
Alle zwei Jahre noch machen, wäre ich dankbar, wenn Sie das machen. Und zweiter Punkt, vielleicht in der Kürze nur, aber zwei Fragen. Automatisierte Auskunftssperre, also sozusagen automatisierte Auswertung, was heißt das ermittlungstaktisch, wenn man das nutzen kann? Also nicht nur für Ihren Schutz, sondern auch für Ermittlungserfolge.
Herr Teckertz, 4 Minuten.
Ja, also vielleicht zum ersten konkreter Vorschlag von uns, so steht es ja auch in der Stellungnahme drin. Polizistinnen und Polizisten sind in der Regel immer dann gefährdet, wenn sie Dienst tun. Diese Gefährdung, die endet in der Regel damit, wenn sich entweder die Tätigkeit grundlegend ändert oder aber die Kolleginnen und Kollegen aus dem Dienst ausscheiden. Zwar nicht ganz, aber auf jeden Fall nicht mehr in der Intensität. Ich möchte noch mal ganz konkret darauf eingehen. Es geht hier insbesondere um Polizistinnen und Polizisten, die beispielsweise sogenannte szenekundige Beamte sind im Fußballfan-Milieu. Also die Bundespolizei hat dort Kolleginnen und Kollegen verdeckt und offen im Einsatz, die gerade mit den Fans korrespondieren. Hier kam es schon zu Vorfällen, dass tatsächlich Angriffe erfolgten auf Privatwohnungen, Häuser, dass ein Kollege mit einer Zwille und einer Stahlkugel beschossen worden. Die Kollegin Schlick hat ja gerade in ihrer Ausführung deutlich gemacht, dass das natürlich eine Belastung ist, das derzeitige System, auch für die Kommunen und insbesondere für die Meldebehörden. Und deshalb schlagen wir ja vor, eben bestimmte Berufsgruppen spezifisch, ich sage jetzt mal völlig unter dem normalen Verwaltungsaufwand mit einem Klick im System, denn wir reden ja über ein elektronisches Melderegister, dort sozusagen diese Ausnahme, diese Auskunftssperre im Register zu hinterlegen. Das würde verhindern, das, was ich in meinem Eingangsstatement beschrieben habe, dass also jeder aufgrund eines vorgeschobenen Grundes und der Nennung eines Kfz-Kennzeichens an die Adresse kommt. Das ist ja letztendlich das Entscheidende. Zur automatisierten Auswertung. Ich hatte in meiner Stellungnahme ebenfalls formuliert, dass ja diese elektronischen Daten, die dort erfasst sind im Melderegister, nur sehr selten, wenn gar nicht, einer Plausibilitätsprüfung unterzogen werden. Plausibilitätsprüfung dahingehend, wie viele Meldeadressen, wie viele Meldungen habe ich denn bei einer Adresse? Es kommt immer wieder vor, dass bei Ermittlungsverfahren beispielsweise, wenn es um die Bekämpfung von Schwarzarbeit geht, wenn es um Betrugsdelikte im wirtschaftlichen Bereich geht, Kindergeldbetrug, Asylbetrug und anderes, dass man dann im Zuge der Ermittlung feststellt, dass in einer Wohnung, in der sich eigentlich maximal 10 Leute aufhalten könnten, aber 20 oder mehr Personen gemeldet sind. Das ist meistens immer nur ein Ergebnis aus den Ermittlungen, die Polizei dann führt. Es wäre sinnvoll, auch aus polizeilicher Sicht, solche Plausibilitätsprüfungen übers Melderegister regelmäßig laufen zu lassen, um Ermittlungsansätze zu bekommen, dass dort irgendwo etwas nicht ganz koscher ist. Nochmal, wenn diese Daten schon elektronisch vorhanden sind, das hat jetzt weniger mit dem Gesetzgebungsverfahren zu tun, sondern eher in der praktischen Umsetzung, dann sollte dort auch die Möglichkeit bestehen, solche Plausibilitätsprüfungen durchzuführen. Danke.
Kollegin Kahn, bitte, für die Grünen.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Danke auch an die Sachverständigen. Meine ersten beiden Fragen richten sich an den Sachverständigen Dittmann. Erste Frage richtet sich um den Komplex einfache Melderegisterauskunft. Da würde mich einmal interessieren, die Neuregelung des Paragraphen 44 sieht ja vor, dass der Antragsteller eine Reihe an Daten kennen muss über die Person, zu der er gerne Auskunft haben möchte, auch schon für das einfache Melderegisterverfahren. Und mich würde einmal interessieren, ob aus Ihrer Sicht dieser Merkmalskatalog wirklich eine Anhebung der Hürde ist und ob das hilft, um Missbrauch tatsächlich einzuschränken. Und damit verbunden die Frage, Sie haben in Ihrem Statement ja schon gesagt, dass Sie sich auch für die einfache Auskunft ein berechtigtes Interesse wünschen, dass also die eigene Identität nicht reicht. Da würde ich Sie einmal bitten, noch mal darzustellen, wie Sie sich das genauer vorstellen. Dankeschön. Und die zweite Frage ist zu Paragraph 51 Absatz 1 Satz 3. Da geht es um die ehrenamtlichen und beruflichen Tätigkeiten, die da auch mit berücksichtigt werden müssen bei der Auskunftssperre. Und da ist ja die mandatsbezogene Tätigkeit auch schon ergänzt. Das war hier ja auch schon Thema. Was ich wissen möchte, es reicht die Ergänzung, um das Schutzbedürfnis von bedrohten Personen gerecht zu werden. Sie haben da schon in Ihrem Statement gesagt, da könnte man noch mehr machen. Da würde mich interessieren, was stellen Sie sich denn vor? Dankeschön.
Herr Dittmann, bitte.
Ja, vielen Dank und Entschuldigung, dass ich kurz rausgehen musste. Es ist noch eine kleine Erkältung von letzter Woche, aber mir geht's gut. Fangen wir an mit den Hürden, die einer einfachen Melderegisterauskunft im Wege ist vielleicht das falsche Wort, aber die gestellt werden sollten, damit auf der einen Seite die Wirtschaft weiter agieren kann, aber auf der anderen Seite auch der Schutz von Personen gewährleistet werden kann. Und ich vermute, Herr Tiggerts würde auch sagen, dass es bei den Polizeibeamten nicht nur um gefühlte Sicherheit geht, sondern wahrscheinlich um handfeste Sicherheit. Das gilt auch für Menschen, die nicht zwangsläufig im Staatsdienst sind. Was gefühlte Sicherheit ist und was echte Sicherheit, ist, glaube ich, schwierig herauszufinden bei vielen Menschen. Ich möchte jetzt kurzes Sternchen. Wir haben auch vorher von der Regierung ein, zwei Gesetze gesehen, die eher in Richtung gefühlte Sicherheit gingen. Das ist vielleicht aber auch gar nicht so unwichtig in diesem Fall, dass manche Menschen sich auch sicherer fühlen. Vielleicht ist das auch schon mehr wert. Also ich würde es nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Jetzt vielleicht zu den Details. Es gibt, glaube ich, zwei Sachen, die hier zusammengeworfen werden. Das eine sind die Daten, die man braucht, um eine Person eindeutig zu identifizieren. Da kann zum Beispiel auch das Geschlecht dazu beitragen. Da kann zum Beispiel auch der Familienstand im Zweifel dazu beitragen, wenn es nicht gleichzeitig zu den Problemen führen würde, dass man dadurch indirekt neue Informationen bekommt. Und dann geht es um die Daten, die nachweisen, dass ich eine Person im Grunde gut genug kenne, dass ich nicht missbräuchlich diese Anfrage stelle. Diese beiden könnte man auch im Gesetzentwurf trennen, dass auch für den einen Teil halt nachgewiesen werden muss, bestimmte Daten, um jemanden eindeutig zu identifizieren. Und dann in einem zweiten Teil, wenn diese nicht die gleichen sind, zum Beispiel ehemalige Adresse oder derzeitige Adresse würde in den meisten Fällen ausreichen, dass man in dem Fall dann sagt, dass die Identifikationsadresse und die Berechtigungsdaten auseinanderfallen können. Das ist, glaube ich, eine Möglichkeit, die relativ einfach auch umsetzbar wäre, womit wir aus diesem Katalog rauskommen, der ja wirklich ein bisschen eigenartig ist. Also selbst wenn ich jemanden gut genug kenne, dass ich weiß, wo die Person herkommt und oder weiß, welches Geschlecht sie hat oder Familienstand, wenn ich der danach sage, ich weiß, wo du wohnst, dann wird es mir sehr schwer fallen, dabei nicht bedrohlich zu wirken. Und das wird aber jeden Tag eigentlich gemacht. Deswegen schlagen wir das berechtigte Interesse vor. Wir können ja auch testweise die Gegenprobe machen. Wieso sollte denn eine Adresse rausgegeben werden, wenn es kein berechtigtes Interesse gibt? Das ist ja, glaube ich, eher die Frage. Das ist die Gegenprobe der ganzen Sache. Und jetzt wird Frau Schlick sagen, das führt natürlich zu bestimmten Problemen. Ist auch fair. Aber hier geht es um Rechte von Einzelpersonen. Und es ist erstmal an den Individuen zu sagen, wer diese Adresse kriegen soll, unter dann bestimmten Vorgaben. Und wirtschaftliche Interessen können Grund dafür sein. Das heißt, ein berechtigtes Interesse, in den meisten Fällen eine ehemalige Rechnung mit einer Adresse, würde ausreichen, um dieses berechtigte Interesse nachzuweisen. Und mich würde wundern, wie viele von den, ich glaube, Herr Schleubner, Sie hatten gesagt, dass ein sehr großer Anteil dieser Melderegisterabfragen genau um diese ehemaligen, um bestimmte Rechnungen sich dreht. Wie viele der haben denn davon keine Adresse, keine ehemalige oder keine derzeitige Adresse und nicht ausreichend Daten, dass man ein berechtigtes Interesse nachweisen kann? Ich glaube, das wäre kein Hindernis in diesem Zusammenhang. Das heißt, in den meisten Fällen könnte man das automatisiert oder halbautomatisiert schon durchführen. Automatisiert vielleicht bei sehr großen, weiß nicht, Da könnte Frau Schlick vielleicht mit Ideen auf uns zukommen. Aber hierbei geht es um Rechte. Hier geht es nicht darum, dass wir als Gesellschaft für Freiheitsrechte die Registermodernisierung ordentlich machen müssen, sodass wir es hinbekommen. Ich sehe schon, zweite Frage noch. Welche Gruppen noch hinzugefügt werden sollten? Wir haben vorgeschlagen, dass wir Personen des politischen Lebens statt Mandatsträger nehmen aus 188 StGB. Das ist ein bisschen weiter gefasst. Da könnte man auch nach bestimmten Artikeln, die wir kennen, Mandatsträger und Kandidaten vor allem auch runterziehen. Ebenso wichtig sind Journalistinnen und Journalisten, Ärztinnen und Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen und Personen, die Einrichtungen zur Beratung von gewaltbetroffenen Menschen sowie Organisationen mit Gewaltpräventions- und Interventionsbezug arbeiten. Ich würde da vorschlagen, dass man in dem Zusammenhang auch Frauenhäuser definitiv wenigstens in der Begründung oder gerne auch als Regelbeispiel mit aufnimmt, aber dass man es ein bisschen weiterfasst, sodass auch Exit-Projekte und Personen, die mit links- oder rechtsradikalen Personen zusammenarbeiten, schützen kann.
Danke. Kollege Höferlin, bitte.
Danke, Herr Vorsitzender. Ich will auch noch mal bekräftigen, erstmal herzlichen Dank an die kurzfristigen Stellungnahmen der Sachverständigen, dass Sie heute da sind und uns Fragen beantworten können. Ich will auch noch mal bekräftigen, dass das Bundesmeldegesetz, auch wenn es erstmal so als unscheinbares kleines Gesetz daherkommt, jeden Einzelnen betrifft. Es ist ein Gesetz, das es ermöglicht, dass grundsätzlich erstmal Daten über jeden Einzelnen hier offen verfügbar sind und abgefragt werden können in einer Einzelabfrage. Und deswegen geht es schon um ganz wesentliche Punkte und es betrifft quasi jeden. Ich finde auch wichtig, noch mal zu sagen, der Sinn des Gesetzes ist ja den Schutz von Personengruppen, die diesen Schutz brauchen. Und wer das ist, ist im Moment so geregelt, dass man das im Einzelfall nachweisen muss. Und der Vorschlag ist, glaube ich, richtig zu sagen, es gibt eben Personengruppen, die einer erhöhten Gefährdungslage unterliegen. Das sind eben nicht nur Bundestagsabgeordnete, sondern wie man eben in den letzten Jahren leider sieht, auch viele ehrenamtlich politisch aktive Polizisten, keine Frage. Die haben auch schon immer Einträge bekommen. Mit Herrn Teggertz habe ich darüber gesprochen. Da kommt auch gleich noch eine Frage dazu, wie das ist. Das Zweite ist aber auch, es gibt im Melderegister Auskünften keine Transparenz, muss man einfach festhalten. Wenn jemand Daten abfragt, kriegt der Betroffene, über den abgefragt wurde, bisher keine Information, nie. Finde ich eigentlich ein Unding. Wir haben als FDP immer das Datenschutzcockpit und diese Transparenz im Datenschutz gefordert. Ich finde, das ist auch dringend an der Zeit, hier einen kompletten Wechsel hinzukriegen. Also meine zwei Fragen gehen an Frau Ballon. Einmal, Sie schlagen vor, dass präventive Auskunftssperren für besonders gefährdete Gruppen wie Kommunalpolitiker und andere einzuführen sind. Welche Gruppen sollten das genau sein? Also wo kann man dann da Linien ziehen? Wer ist denn aus Ihrer Erfahrung eine Personengruppe, die regelmäßig gefährdet ist, wo man vielleicht auch von der Gefährdungsvermutung ausgehen kann? Und das Zweite, und das ist das Thema, was ich gerade zum Herrn Teggertz gesagt habe, Sie selbst kritisieren auch, Frau Ballon, dass es unterschiedliche Praxis gibt bei der Umsetzung von Auskunftssperren in den Verwaltungen, in den Bundesländern. Und da kommt es eben vor, dass manchmal kriegt man eine Auskunftssperre, manchmal nicht. Und das trifft nicht nur Abgeordnete. Ich habe das selbst gemerkt hier in Berlin, im Gegensatz zu meinem Heimatort, sondern, wie Herr Teggertz sagte, auch Polizeibeamte. Das würde mich sehr interessieren. Herzlichen Dank.
Gut, Frau Ballon, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich bin nicht sicher, ob ich die letzte Frage verstanden habe. Da geht es um Erfahrungsberichte von unterschiedlichen Praxiserfahrungen. Okay, gut. Genau, zum Schutz von Personengruppen. Das ist ein Thema, was ich sehr schwer zu beantworten finde. Ich finde den Vorschlag, Personen des politischen Lebens, schon besser, als es nur auf ein konkretes Mandat abzustellen. Allerdings sind da auch wieder Streitfälle vorprogrammiert, die wir jetzt eben auch schon im Strafgesetzbuch bei der Auslegung des 188 StGB sehen. Denn Personen des politischen Lebens, das kann ja sehr weit gefasst sein und es kann sehr eng gefasst sein. Es kann zum Beispiel die Mitarbeitenden in den Büros, die ehrenamtlichen Wahlkampfhelfenden mit umfassen. Es kann auch Aktivistinnen mit umfassen, die sich vielleicht auch als solche Personen betrachten. Aber man kann eben auch es sehr eng begreifen und landet dann wieder bei einer ähnlichen Auslegung wie eben beim Mandatsbezug. Von daher, genau, ist es schwer zu beantworten. Man könnte in meinen Augen gerne auch auf ein gesellschaftspolitisches Engagement abstellen, weil das sehr viel weiter gefasst ist und dann natürlich den Behörden die Möglichkeit ergäbe, eben auch entsprechend zu reagieren und eben auch tatsächlich dahin zu kommen, dass man von einem präventiven Schutz überhaupt sprechen kann. Denn aktuell sehen wir auch in dem Leitfaden, der ja für alle Meldebehörden ausgestellt wurde zur Interpretation des Bundesmeldegesetzes, dass dort eben an mehreren Stellen immer betont wird, Es reicht nicht, dass man einen bestimmten Beruf hat. Es reicht nicht, dass man an einer bestimmten Arbeitsstelle ist. Es muss immer auch etwas hinzutreten. Und das ist sehr, sehr schwer zu vermitteln und wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Die letzte Gesetzesänderung wird zum Teil wirklich so ausgelegt, dass man sagt, Menschen, die eben in bestimmten Organisationen arbeiten, die sich politisch engagieren, die Journalistinnen sind, die müssen geschützt werden und sind deswegen automatisch in dem Anwendungsbereich drin. Andere werden wiederum aufgefordert, und da sind wir auch schon bei der zweiten Frage, doch bitte nachzuweisen, dass sie eben schon bedroht wurden. Dann genau, müssen sie eben irgendwie nachweisen, dass sie Strafanzeigen gestellt haben. Oder manchmal rate ich ihnen ehrlich gesagt einfach dazu, auch mal auszudrucken, wie so ihre Kommentarspalten aussehen, was sie so für E-Mails zugeschickt bekommen und das alles der Behörde vorzulegen. Aber es ist natürlich schwer zu vermitteln, denn der Eindruck, der dabei entsteht, ist, es muss ja das Kind schon in den Brunnen gefallen sein, bevor ich hier Schutz bekomme und bevor eben genau meine Familie eben auch sicher sein kann, dass niemand uns zu Hause aufspüren kann. Und das ist ein Problem, was auf jeden Fall durch eine klarere Formulierung des Gesetzes gelöst werden könnte und was eben gerade durch dieses Abstellen auf beruflich, ehrenamtlich und mandatsbezogen in meinen Augen nicht gewährleistet ist. Es müsste tatsächlich einfach auf ein breiteres gesellschaftliches Engagement abgestellt werden. Und zur unterschiedlichen Praxis ist es tatsächlich so, ich kann das vor allem auch von zivilgesellschaftlichen Organisationen sagen, dass in der gleichen Organisation Menschen arbeiten, die an verschiedenen Orten in Deutschland gemeldet sind. Und einige bekommen ohne Probleme eine Melderegistersperre und andere müssen klagen. Das ist die Situation, die wir aktuell vorfinden und wo sich auch die Meldebehörden manchmal nicht davon beeindrucken lassen, wenn vorgetragen wird, dass hier erstens gegen die Organisation oder Einrichtung, in der die Personen arbeiten, schon Drohungen eingegangen sind und eben dann alle anderen Beschäftigten schon Melderegistersperren bekommen haben. Und im politischen Raum ist es gerade im kommunalen Bereich nach unserer Erfahrung besonders uneinheitlich, denn hier sprechen wir ja wirklich über eine sehr breite Fächerung in ganz Deutschland. Und da sind die Erfahrungen von meine Adresse muss noch auf der Wahlliste abgedruckt sein. Und die Meldebehörde hat gesagt, wenn das der Fall ist, dann nützt es ja nichts, die Adresse zu sperren, bis hin eben zu flächendeckenden Sperrungen, die möglich sind. Das ist wirklich die Realität, dass wir auch sehen, dass sich selbst die letzte Gesetzesänderung, die ja auch explizit auf das Ehrenamt abstellt, wo man ja viele politische Tätigkeiten auch drunter fassen könnte, noch gar nicht bis zu jeder Meldebehörde rumgesprochen hat. Und erst dann, nachdem schon zweimal nachgefragt wurde und in Aussicht gestellt wurde, dass man dem Antrag nicht stattgeben möchte, wenn darauf hingewiesen wird und auch auf die Gesetzesmaterialien mit entsprechender Quellenangabe hingewiesen
Frau Ballon.
Wird. Oh, sorry. Man umgestimmt werden kann.
Ich habe immer gewartet, dass der Satz zu Ende geht, aber er ging irgendwie nicht zu Ende. Punkt. Dankeschön. Herr Dr. Wirth, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mein Dank gilt auch den demokratischen Sachverständigen. Wir begrüßen diesen Gesetzesentwurf, da bekanntermaßen AfD-Politiker am meisten körperlich angegangen werden hier in Deutschland, mit weitem Abstand. Ich habe auch schon das zweifelhafte Vergnügen gehabt, von der Antifa angegangen, so werden meine vier Töchter auch. Und alle meine Verwandten im Saarland, gerade vor Wahlen, dass die Antifa versucht, an Adressen ranzukommen. Ich hätte eine Frage an Herrn Roskopp. Es klang etwas so vorhin, dass Sie Ihr Beitragsaufkommen höher schätzen als den Schutz vor Gewalt, körperlicher Gewalt und Hass und Hetze. Wie wäre denn Ihr Vorschlag, Mandatsträger, Ehrenamtler und ähnliche gefährdete Personen zu schützen? Vielen Dank.
Ja, dann direkt in den digitalen Raum.
Also ich möchte im Zweifelsfall ein Missverständnis ausräumen. Meine Einlassung war nicht so zu verstehen, dass ich das Beitragsaufkommen höher bewerte als das persönliche Schutzbedürfnis entsprechender schutzwürdiger Gruppen. Wir haben lediglich darauf hingewiesen, oder ich habe lediglich darauf hingewiesen, dass eine entsprechende Situation eintritt, dass wir bestimmte Anmeldungen in dem Kontext nicht mehr durchführen können, sofern die betroffenen Personen sich nicht freiwillig mit uns in Verbindung setzen. Wenn wir voraussetzen und unterstellen, dass das grundsätzlich passiert, haben die Auskunftssperren keine Auswirkungen auf unsere Verfahren. Aber sie könnten Auswirkungen haben, wenn Personen sich nicht mit uns in Verbindung setzen. Konkrete Vorschläge, wie man das ändern kann, das liegt, glaube ich, nicht in unserem Kompetenzbereich. Das kann ich Ihnen nicht sagen.
So, die beiden Gruppen, die Linke und BSW, sind nicht vertreten. Damit könnten wir einsteigen in die zweite Fraktionsrunde. Frau Wegge, bitte.
Alles klar, vielen lieben Dank. Diesmal habe ich eine Frage an zwei Sachverständige, und zwar an Herrn Kober und Frau Schlick. Es wurde ja jetzt auch hier in der Anhörung häufiger mal angedeutet, dass man die Frist noch mal verlängern könnte bzw. anpassen sollte auf die Länge der Ausübung des Mandats bzw. auf die Länge einer Legislatur. Und das müsste man natürlich variabel machen, weil es unterschiedliche Legislaturlängen gibt pro Parlament. Und hierzu würde ich gerne wissen, wie Sie diese Forderung bewerten, auch zum einen aus Sicht des Schutzes für KommunalpolitikerInnen und zum anderen aber auch aus Sicht der Behörden bezüglich der Handhabbarkeit einer solchen Fristenregelung, weil ich zumindest bis jetzt immer die Rückmeldung hatte, dass die Verlängerung der Frist für weniger Arbeit in den Meldebehörden sorgt. Und genau deswegen würde ich auch Frau Schlick bitten, da noch mal zu einzugehen.
Herr Kober dann zuerst.
Also mir scheint der Vorschlag zunächst mal sinnvoll zu sein, einfach weil er die Zugangsvoraussetzungen möglicherweise noch reduziert, sodass der Aufwand für die betroffenen kommunalen Amts- und Mandatsträger damit klar abgesteckt ist und reduziert wird. Insofern sehe ich das als positiv an und würde das begrüßen, kann allerdings die damit verbundenen administrativen Dimensionen natürlich nicht abschätzen. Aber ich glaube, über den jetzigen Stand von 2 Jahren hinauszugehen und zum Beispiel dann eben an Legislaturperioden zu binden, fände ich erstmal sehr begrüßenswert.
Bitte, Frau Schlick.
Vielen Dank. Für mich ist das erstmal die grundlegende Frage, wie pauschal betrachten wir die Tatsache, dass Mandatsträger gefährdet sind. Wenn wir sagen, okay, wenn eine Gefährdung einmal vorgelegen hat, dann wird sie während der ganzen Wahlperiode auch in Zukunft vorliegen, dann macht das natürlich Sinn, eine Akte nicht nochmal in die Hand nehmen zu müssen, um dann die entsprechende Verlängerung vorzunehmen. Gehen wir davon aus, dass Mandatsträger nicht per se gefährdet sind, sondern eben, wenn sie besonders in den Fokus geraten. Wir haben ja in der Gesetzesbegründung einen entsprechenden auch Katalog, was das sein könnte, eine besondere Gefährdung bei den Mandatsträgern. Dann fiele meine Antwort anders aus. Dann würde ich sagen, dann nehmen wir den Vorgang noch mal in die Hand und nehmen im Zweifel eine Verlängerung der Auskunftssperre vor. Vorteil wäre der zweiten Strategie, dass sich die Fallzahlen eben nicht ins Unermessliche eben entsprechend steigern. Und zum anderen ist es so, dass mit Fristen im Melderegister auch entsprechende Plausibilitäten momentan verbunden sind. Plausibilitäten, die auch in der Datenübermittlung eben zu anderen Meldebehörden eben entsprechend erkannt werden. Und man müsste dann grundlegend dieses System aufheben. Damit kann man sicherlich umgehen. Das ist gar keine Frage. Es wäre eben einfach ein Paradigmenwechsel an der Stelle.
Herr Amthor, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich würde wie angekündigt noch mal die Wirtschaftsperspektive abfragen, jetzt auch im Lichte sozusagen dessen, was wir schon gehört haben. Und deswegen 2 Fragen an Herrn Schleubner vom Bitkom. Sie hatten in Ihrem Statement jetzt schon darauf hingewiesen, das Thema der eIDAS-Konformität, nenne ich das jetzt mal. Also sagten Sie, machen sich dort Sorgen, wenn der Begriff elektronisch so verwendet wird, wie es jetzt vorgeschlagen ist in dem Referentenentwurf oder in dem Gesetzentwurf, den wir jetzt debattieren. Was würden Sie da konkret ändern? Haben Sie da einen Vorschlag sozusagen, wäre Frage 1, wie könnte man das besser machen, wenn wir jetzt im laufenden Verfahren sind, damit dieses Problem entsprechend harmonisiert wird? Und dann das Thema Geschlecht. Da haben wir eine ganze Reihe von Zuschriften erhalten. Ich denke, die allermeisten Kollegen auch, dass dort sozusagen die allergrößten Sorgen sind, wenn man das jetzt streicht, aus Wirtschaftsperspektive, einige Bitkom-Verbände sicher. Wie könnte man das jetzt lösen, auch im Lichte dessen, was wir gehört haben? Wäre die Möglichkeit, fand ich jetzt ja zumindest diskutabel, zu sagen, berechtigtes Interesse vielleicht als Alternativvariante oder Geschlecht bleibt dabei, dass Sie das mal vielleicht abwägen, wie man das lösen könnte unter dem spezifischen Gesichtspunkt. Das wären die beiden Punkte.
Ja, sehr. Vielen Dank für die Fragen. Also zunächst, ich weiß natürlich, dass es in dieser Anhörung und diesem Gesetz generell nicht im Kern um den elektronischen Charakter geht, aber es ist dennoch wichtig. Wir sehen es einfach als Chance, beziehungsweise wenn sie eben nicht reinkommt, als vertane Chance, europäische Standards in deutschen Gesetzen weiter zu etablieren. Wir hatten eine ähnliche Diskussion in der Schriftformdebatte zum Beispiel, in der sich ja dann, also in der weiter in weiten Teilen die elektronische Form eben nicht der Schriftform gleichgesetzt wird, sondern dann die Textform in Form von einer E-Mail zum Beispiel genutzt wird. Was aus der Sicht unserer Mitglieder ja nachteilig ist, einfach aufgrund von Sicherheitsbedenken. Die EIDAS-Verordnung regelt hier, wie gesagt, schon seit über 10 Jahren den europäischen Raum der Vertrauensdienste und liefert eben eine ganze Bandbreite an Mitteln, die elektronische Signatur, die das elektronische Siegel eben zum Beispiel für ausstellende Behörden der Meldebescheinigungen bietet einfach ein deutlich höheres Maß an Rechtssicherheit, an Nachvollziehbarkeit. Und ich glaube, das brauchen wir hier genau. Die zweite Frage zum Geschlecht. Ich hatte, also Herr Dittmann, ich fand Ihre Ausführungen gerade sehr begrüßenswert. Also wir sprechen uns eben auch dafür aus, dass doch unterschieden werden muss, und zwar in der Sache des berechtigten Interesses der Abfrage. Eine pauschale Streichung hätte eben wirklich eine eingeschränkte Nutzbarkeit der gesamten Melderegisterauskunft zur Folge. Das hat ja Frau Schlick gerade auch schon ausgeführt und würde zum erheblichen Nachteil eben für Gläubiger, insbesondere leider im Mittelstand und im Handwerk führen. Und wir versuchen einfach genau einen Mittelweg zu finden. Und ich glaube, ein guter Mittelweg wäre eben zu unterscheiden zwischen den Anfragenden. Das berechtigte Interesse der Wirtschaft ist relativ einfach darzulegen und würde eben verhindern, dass für Privatpersonen, die ja, Verträge eingehen mit Unternehmen, wenn ich mir jetzt zu Hause einen neuen Schrank bauen lassen möchte von meinem Schreiner, dann müsste ich eben theoretisch die ganze Litanei des neuen Fragenkatalogs, der ja auch hier schon als merkwürdig bezeichnet wurde, das möchte ich auch nochmal unterstreichen, ja, ausfüllen und so deutlich mehr Daten preisgeben, als notwendig ist für eine bestimmte Transaktion. Und von daher glauben wir, das ist eben nicht nur vorteilig für die Wirtschaft, sondern auch ausdrücklich für Privatpersonen, die mit Unternehmen interagieren, ohne allerdings natürlich dem Schutzgedanken des Gesetzes zu widersprechen. Und ich glaube, das ist ein guter Mittelweg.
Frau Kahn, gibt es Fragen?
Ja, es gibt zwei Fragen, die ich gerne an die Sachverständige Hecht richten möchte. Danke auch einmal für Ihren Beitrag, wo Sie die Schutzlücken dargestellt haben, die es gibt durch einen Vermerk der Klaradresse von Frauenhäusern in Melderegistern oder auf dem Personalausweis. Was mich jetzt einmal interessieren würde, ist, welche Möglichkeiten gäbe es denn in der Praxis, um eine Registrierung der Klaradressen zu umgehen. Können Sie da bitte noch mal tiefergehend drauf eingehen? Und die zweite Frage, da geht es um die Nennung von Frauen, die von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen sind, ganz konkret nicht nur im Leitfaden, sondern was würde das denn bringen, wenn die eingefügt werden würden in den Gesetzestext bei Paragraph 51 als schutzwürdige Personengruppe? Da würde mich Ihre Perspektive interessieren, was den Mehrwert angehen würde. Dankeschön.
Bitte sehr.
Ja, dankeschön. Also zu den Schutzlücken, wie gesagt, ich verweise auch auf unsere Stellungnahme, ist eben zu sagen, dass hier die Adressübermittlung eben zwischen den Behörden passiert. Wir denken auch an gerichtliche Akten, Akteneinsichten etc. Also das sind die Dinge, wo eben die Adresse dann doch sozusagen aufkommt. bei Krankenkassen und bei der Ausländerbehörde werden solche Auskunftssperren auch nicht weiter registriert oder nicht eingehalten. Bei der Namensverschiedenheit von Mutter und ihren Kindern können auch Schutzlücken entstehen. Und Sie fragen jetzt, was könnte man sozusagen dagegen tun? Es hat halt eine Praxis gegeben, dass eben statt der Kläradresse der tatsächlichen Ortsanschrift des Frauenhauses eben dann zum Beispiel die Vereins- oder Verbandsadresse genutzt wurde. Wir haben auch überlegt, ob man einen Vermerk in den Aufklebernetz setzt mit dem Vermerk Schutzunterkunft. Da wissen wir halt nicht ganz genau, ob das nicht auch eine Stigmatisierung bedeuten könnte. Bei wohnsitzlosen Personen gibt es ja die Möglichkeit, ohne Wohnsitz draufzuschreiben. Das gefällt uns jetzt auch nicht so gut. Außerdem schließt es die Beantragung von Sozialleistungen aus. Möglicherweise eine verborgene Adresse in digitalisierter Form, also so etwas wie bei der Krankenversicherungskarte, wobei wir da nicht sicher sind, inwieweit dann wieder Lesegeräte nötig sind und andere Probleme auftreten. Und dabei bleibt es ja auch weiterhin bei der Kläradresse. Also die würde dann nur sozusagen eine Spur tiefer liegen. Die nächste Frage, ob es aus unserer Sicht gut und richtig wäre, quasi die gewaltbetroffenen Frauen als eine Personengruppe direkt ins Gesetz reinzuschreiben. Ja, klar, gerne. Allerdings sehen wir natürlich auch, dass wir hier, das ist ja hier auch an verschiedenen Stellen schon gesagt worden, jetzt keine solche lange Latte reinschreiben, auch dann immer die Gefahr haben, dass dann eben doch noch wieder Gruppen auch nicht benannt werden. Unsere Erfahrung ist eben nur, dass halt in entsprechenden Verwaltungsvorschriften und sogar noch eine Etage tiefer diese Dinge dann eben nicht oben aufliegen, nicht berücksichtigt werden und dann zu unterschiedlichen Handhabungen führen, was Frau Ballon auch gesagt hatte, dass wir eben teilweise direkt darauf hinweisen müssen, schaut doch mal bitte in eure Verwaltungsvorschrift oder eure Handhabungsrichtlinien, wie das zu handhaben ist, wenn eine gewaltbetroffene Frau vor euch steht und eine Ummeldung oder Anmeldung vornehmen möchte.
Kollege Höferlin.
Danke, Herr Vorsitzender. Ich habe jeweils eine Frage an Frau Ballon und eine an Herrn Tittmann. Frau Ballon, noch mal zu Ihrer Stellungnahme. Sie haben auch in Ihrer Stellungnahme betont, dass ein berechtigtes Interesse für die Melderegisterabfrage gefordert werden sollte. Wir haben das jetzt vielfach auch schon gehört. Vielleicht können auch Sie noch mal aus Ihrer Sicht sagen, wie die Anforderungen an eine solche Auskunft aussehen sollte. Derzeit ist ja die Melderegisterauskunft, die einfache Melderegisterauskunft sozusagen grundlos möglich, weil es ein grundsätzlich offenes Register ist vom Grundgedanken her. Und Frau Schlick hat das ja auch schon mehrfach betont. Das ist sozusagen der Paradigmenwechsel, der hier im Raum steht, finde ich zu Recht im Raum steht, ob man das weiter so machen soll, zumindest ohne die notwendige Transparenz. Und das führt mich zur zweiten Frage an Herrn Dittmann, Thema Transparenz. Könnten Sie vielleicht noch mal ausführen, ob denn die jenseits der Frage der Melderegistersperren diese Frage der Einführung einer Transparenz über Melderegisterauskunft, welche Auswirkungen das haben könnte, sowohl einerseits auf das Vertrauen in Melderegister und Melderegisterauskünfte, über das Verhältnis der Bürgerinnen und Bürger zu ihren Daten, die sie da eben haben, aber auch vielleicht, was für eine Auswirkung das auf mögliches Missbrauchspotenzial haben könnte, wenn eben jeder Person in einem Stück Software, ich nenne es jetzt mal Datenschutzcockpit, weil das der stehende Begriff ist, ist zwar in einem anderen Komplex entstanden, aber sowas oder sowas Ähnliches, dass man eben proaktiv abfragt. Ich halte, das will ich gerade sagen, halte nichts davon, dass proaktiv auch noch die Kommunalverwaltung bei Abfragen jedes Mal einzeln abfragen, informieren müssen. Das wäre, glaube ich, nochmal ein zusätzlicher enormer Verwaltungsaufwand. Ich halte aber auch nichts davon, das will ich auch klar sagen, dass jeder Bürger monatlich bei seiner Meldebehörde nachfragt, ob über ihn seine Melderegisterdaten abgefragt würden. Das wäre nämlich, Frau Schlick, wirklich eine Verschlimmerung für die Meldebehörden. Und das steht ja im Raum, wenn man seine Informationen Selbstbestimmung ausüben möchte.
Insofern immer auch Acht geben, dass man die Leute nicht auf Ideen bringt, ne, in solchen Anhörungen. Frau Ballon.
Ja, vielen Dank. Diese Forderung nach der Angabe eines berechtigten Interesses, die gibt es ja schon ganz lange. Die wird ja von zivilgesellschaftlichen Organisationen vor allem eigentlich schon seit Jahren vorgebracht. Und ich finde sie auch immer noch gut, weil sie dem Zweck der Norm, obwohl es ein Paradigmenwechsel ist, völlig unschädlich ist. Denn eigentlich, warum gibt es denn dieses Register? Es soll ja einfach nur verhindern, dass man sich eben in der Anonymität verstecken kann und in erster Linie verhindern kann, dass rechtliche Ansprüche gegen einen geltend gemacht werden, für die man ja vor den Gerichten in Deutschland einfach die Adresse benötigt. Und deswegen genau, sehe ich keinen Grund, warum das berechtigte Interesse hier einen Schaden anrichten sollte, wenn es glaubhaft gemacht wird. Und glaubhaft machen würde ich tatsächlich im Rechtssinne verstehen. Das heißt, wir haben keine zwingende, lückenlose Beweisführung, die hier vorgebracht werden muss. Da muss kein Leitsordner an die Behörde geschickt werden mit allen Unterlagen, die es jemals gegeben hat. Aber es reicht eben auch nicht zu sagen, die Person schuldet mir Geld. Sondern es muss in irgendeiner Art und Weise eben dargelegt werden, genau, woher kommt die geschäftliche Beziehung vielleicht, wurde schon gemahnt, wurde schon irgendwie eine Rechnung versucht, was ist damit passiert, sodass man zur Überzeugung der sachbearbeitenden Person auf dem Amt, wie es ja eben auch bei anderen Anfragen ist, darlegt, warum man hier berechtigt ist, diese Abfrage zu tätigen. Und das würde ja schon auch mal ganz entscheidend dazu beitragen, dass man eben die Hemmschwelle für missbräuchliche Abfragen so hoch setzt, weil Menschen natürlich davor zurückschrecken, falsche Angaben gegenüber einer Behörde zu machen und möglicherweise dann selbst noch deswegen verfolgt zu werden. Das heißt, dieses berechtigte Interesse wird immer vorliegen, wenn das Melderegister für den Zweck, für den es eingerichtet wurde, kann man vielleicht sagen, benutzt wird. Und gleichzeitig wird es ja eh dazu kommen, dass Rechtsansprüche geltend gemacht werden gegenüber der Person.
Herr Dittmann, bitte.
Ja, Herr Höflehn, da haben Sie mir zwei einfache Fragen gegeben. Die erste, was das mit dem Vertrauen macht, ist, glaube ich, gar nicht so schwierig, weil ich glaube, das Vertrauen der Bevölkerung beruht nicht auf dem Melderegister oder der einfachen oder erweiterten Abfrage des Melderegisters, schlicht weil 90% der Bevölkerung, glaube ich, es nicht kennen. Ich glaube, also ich habe es jetzt in der letzten Woche mehrmals versucht, weil ich gesagt habe, ich bin Sachverständiger für das Bundesmeldegesetz. Das klingt immer nicht so interessant, dann spricht man über die Sachen, um die es geht. Und wenn man Leuten tatsächlich sagt, naja, wusstest du, wenn ich weiß, wo du geboren bist und oder dein Geburtsdatum, dass ich dann weiß, wo du wohnst. Und ich glaube, wenn das mehr Leute wüssten, wäre das Vertrauen auch sehr schnell dahin in dieses offene Register. Das ist ein Paradigma, das wir derzeit haben. Ich glaube, es bleibt aber nur bestehen, weil niemand dieses Paradigma kennt. Ich glaube, wenn wir tatsächlich diese Frage häufiger mal stellen würden im Bekanntenkreis, gerne bei ihren Geschwistern, gerne bei ihren Eltern, dann würden sie sehr schnell darauf kommen, dass das ein Paradigma ist, was niemand kennt. Und wenn es Leute kennen würden, würde es nicht zu mehr, sondern zu weniger Vertrauen führen. Und ich glaube auch zu deutlich mehr Sorgen darüber, dass diese Möglichkeit besteht. Also das vielleicht vorweg. Deswegen glaube ich, dass dieser Paradigmenwechsel, über den wir gesprochen haben, notwendig ist. Nicht nur, weil die Bevölkerung es so sieht, sondern auch einfach, weil es ein Recht ist, das sich aus der informationellen Selbstbestimmung ableitet und wo wir sagen, die persönliche Adresse ist ein wichtiges Datum. Das ist ein Datum, was nicht einfach so rausgegeben werden können soll. Die zweite Frage ist halt relativ schwierig, weil wir wollen weder, dass die ganze Zeit jemand anfragen muss, noch wollen Sie die Meldebehörden überlasten damit, dass es die ganze Zeit rausgegeben werden muss. Ich würde sagen, das, was am ehesten funktionieren könnte, ist tatsächlich eine Automatisierung über das Datenschutzcockpit. Wenn ich jetzt ketzerisch wäre, würde ich sagen, dass die Inkassounternehmen jederzeit über ihre natürliche Adresse und natürliche Personen antreten müssten, sodass ich von denen auch die persönliche Adresse kriege, einfach um eine Waffengleichheit zu schaffen. Das ist natürlich Quatsch. Und ich glaube, jeder würde auch sagen, das kann nicht gewollt sein. Aber dass eine gewisse eindeutige Identifizierbarkeit auch da notwendig sein sollte, wenn keine Melderegistersperre vorliegt, ist, glaube ich, sinnvoll in diesem Zusammenhang. Und ich glaube nicht, dass man einfach weil der erste Punkt stimmt, weil ich davon ausgehe, dass 90% gar nicht wissen, dass es diese Abfragen gibt auf diese Art und Weise, würden halt viel zu wenig Leute nachgucken und mal nachschauen, wer das gemacht hat, selbst wenn sie sich Sorgen darüber machen müssten, dass ihre Adresse rausgesucht wird. Deswegen halte ich das Datencockpit für die am wenigsten schlechte Variante in diesem Zusammenhang. Falls wir noch irgendwas Besseres finden, lassen Sie uns gerne drüber sprechen.
Vielen Dank. Ich schaue ins Rund, gibt es weiteren Beratungsbedarf? Müssen wir eine neue Runde aufrufen oder können wir Frau Kahn direkt noch mal die Gelegenheit geben? Dann bitte Frau Kahn.
Vielen Dank, dass das unkompliziert möglich ist. Ich habe tatsächlich noch eine Frage, die ich gerne an Herrn Hartl richten würde. Sie haben in Ihrem Statement zwei Punkte angesprochen, die ich spannend fand. Einmal noch mal die Betonung des Widerspruchsrechts, das es ja auch gibt nach der Forderung der Datenschutzkonferenz. Und was mich einmal interessieren würde, ist, ob Sie einmal erläutern könnten, inwieweit es ein datenschutzrechtliches Problem ist, wenn es eine solche Regelung im aktuellen Gesetz nicht gibt. Und Sie haben von der Angemessenheit der Speicherdauer gesprochen, wenn Sie das noch mal konkretisieren könnten. Danke.
Ja, vielen Dank. Also ich habe auch mal im Vorgespräch mit meinen Leuten einen Vergleich gezogen zur Datenschutzgrundverordnung, wo es ja auch die Regelung gibt, dass Sie beim berechtigten Interesse auch Daten verarbeiten können. Die Datenschutzkonferenz hat vor 12 Jahren etwa gesagt, rechtliches Interesse als Voraussetzung dafür, dass Sie Auskünfte bekommen. Die Regelung mit dem Widerspruch wäre, eben wenn es nicht ein berechtigtes Interesse als Voraussetzung gibt, dass zumindest, das kann man vielleicht auch weiter konditionieren, nicht in jedem Fall, aber in bestimmten Fällen, jedenfalls die Person, über die Auskünfte beantragt sind, widersprechen kann. Da kann man vielleicht auch auf Fallgruppen zurückgreifen, die auch hier diskutiert wurden. Zur Speicherfrist, da geht es jetzt um die Daten der Person, die den Antrag stellt, wie lange die gespeichert werden müssen, auch was Herr Höfer eben angesprochen hat wegen Transparenz, wer will über mich Daten haben. Da ist die Regelung im Moment so, quasi zum Ende des nächsten Jahres. Also wenn ich in diesem Jahr einen Antrag stelle, werden die Daten bis Ende 2025 gespeichert. Nach der Rechtsprechung des EuGH ist es so, dass in einem Fall gesagt wurde, mindestens ein Jahr, um Transparenz, hinreichend Transparenz zu haben. Insofern ist es, glaube ich, eine Ermessensfrage des Gesetzgebers, wie lange gespeichert wird. Da gibt es sicherlich auch Höchstfristen, auch im Interesse der Person, die den Antrag stellt. Also auch die Person hat natürlich Datenschutz. Ist, glaube ich, eine Frage. Also ich glaube, mindestens ein Jahr wäre ganz gut. Die aktuelle Regelung wäre irgendwo zwischen 1 und 2 Jahren. Ist eine Entscheidungsprärogative des Gesetzgebers. Danke.
Gut, vielen Dank. Dann sind wir, glaube ich, am Ende dieser Sitzung. Ich will einen Gedanken noch mitgeben. Als ich ganz jung Ortsvereinsvorsitzender war und wir Kommunalwahllisten aufgestellt haben, da habe ich alle durchgeschaut, die kandidieren wollten, ob sie denn auch im Telefonbuch stehen mit Telefonnummer und Adresse. Und zwar mit dem Gedanken, also Sie merken, letztes Jahr 1000, ja, mit dem Gedanken, hey, ihr wollt für die Leute da sein, dann müssen die euch ja irgendwie auch erreichen können. So, mittlerweile sind wir in einer Gemengelage, die ja auch faktenbasiert ist. Das fällt uns nicht aus Jux ein, wo wir sagen, Hass, Hetze, Anfeindungen, Gefährdungen nehmen in einem Maße zu, dass man das schon gar nicht anraten kann oder sogar gerade sagt, wenn du dich für andere einsetzen willst, dann ziehen wir uns zurück und dann müssen wir dich besonders schützen. Und jetzt wachsen die Anfeindungen und auf der anderen Seite erhöhen wir, das ist ein Teil dieses Gesetzes, das wir heute beraten haben, die Schutzmöglichkeiten. Das ist konsequent, aber es ist für meine Begriffe nicht die einzige Antwort, die wir geben dürfen. Und das richte ich jetzt an die Kolleginnen und Kollegen im Raum. Also wir dürfen uns an diese anwachsende Stimmung im Land, die ja auch nicht nur exklusiv in Deutschland ist, auch nicht gewöhnen. Wir müssen weitersuchen nach den Wurzeln dafür, dass diese Stimmungen da sind und versuchen, das auch wieder zurückzudrehen. Ich glaube, sonst schnüren wir uns als Demokraten ab und ziehen uns immer weiter zurück. Man merkt das in diesem Haus ja auch. Wir genießen das, glaube ich, alle. Einerseits muss man immer durch die ganzen Besuchergruppen, Schülergruppen und so weiter. Und es ist eng. Aber wir wollen doch auch diese Nähe und diese Schulterblicke und diese Unmittelbarkeit von Demokratie erleben, ermöglichen den Menschen. Und wenn wir jetzt anfangen, weil eingeschleust wurde und weil Menschen hier bedrängt wurden, Mauern zu ziehen und Zäune hochzubauen und Wälle zu machen, das ist eine Entwicklung, die sehe ich mit großer, großer Sorge. Also ich wünsche jetzt gute Beratungen, sofern sie stattfinden, zu diesem Gesetzentwurf. Aber ich glaube, die gesellschaftliche Frage, die eigentlich dahinter liegt, jedenfalls bei dem Teilaspekt des Schutzes für bestimmte Personengruppen, die sollte uns mindestens so intensiv beschäftigen. Allen einen guten Nachmittag.